We are family. Wer Frieden in der Familie hält, kann sich leichter auf den Erfolg seines Betriebs konzentrieren. Unternehmer, Partner und Unternehmerkinder berichten, wie dies gelingen kann. Text: Katharina Schröder, Jelena Altmann und Gesche Peters. Gelesen von Lisa Büntemeier, Andreas Kurz und Eva Weikert. Impulse Juli 2022.
Es ist nicht lange her, dass Julia Lagmann ihrem Vater Hubert einen Satz an den Kopf geworfen hat, der wohl jeden Unternehmer erschüttert hätte. Bevor ich irgendetwas in dieser Firma mache, gehe ich lieber putzen. Jahrelang, so hatte es Lagmann empfunden, hatte der Vater versucht, sie und ihren Bruder als Nachfolger in die Spedition mit rund 160 Mitarbeitern im westfälischen Nordhulln zu drängen. Schon aus ihrer Teenagerzeit erinnert sie sich an gemeinsame Abende vor dem Kamin, an denen der Vater seine Kinder auf ihre künftige Rolle einschwor. Abschreckend fand Julia Lagmann das. Aus ihrer Sicht hatte die viele Arbeit in der Firma, die der Vater damals mit seinem Bruder führte, mit dazu beigetragen, dass die Familie auseinandergebrochen war. Nachdem Julia Lagmann mit ihrem Bruder und der Mutter aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen war, sah sie ihren Vater nur noch alle 2 Wochen am Wochenende. Meistens hat sich dann aber unsere Oma um uns gekümmert, weil mein Vater arbeiten musste, erinnert sich Julia Lagmann und fällt ein hartes Urteil. Durch unser Unternehmen habe ich einen Teil meiner Kindheit verloren. Nichts lag ihr deshalb ferner, als eines Tages eine Gesellschafterrolle in der Spedition einzunehmen, die ihr Urgroßvater einst gegründet hatte. Warum Julia Lagmann später trotzdem als aktive Gesellschafterin ins Familienunternehmen eingetreten ist, hören Sie gleich. In dieser Titelgeschichte geht es um Fragen, die für viele Unternehmerinnen und Unternehmer zentral sind. Wie halte ich Frieden in meiner Familie? Was erzähle ich meinem Partner, meiner Partnerin oder meinen Kindern über meine Firma? Berichte ich von Sorgen und Konflikten? Welche Erfolge teile ich? Ein weiteres zentrales Thema ist: Wie schaffe ich es, meine Kinder an mein Unternehmen heranzuführen und sie zu guten Gesellschaftern auszubilden? Allein durch das alltägliche Verhalten der Eltern entwickelt der Nachwuchs von frühester Kindheit an ein Gefühl für die Firma, sagt Nina Heinemann. Sie war selbst viele Jahre geschäftsführende Gesellschafterin im familieneigenen Unternehmen. Seit 2008 ist sie spezialisiert auf Nachfolgeberatung für Familienunternehmen und auch darauf, künftige Gesellschafter auf ihre Rolle vorzubereiten. Gesellschafter haben die Verantwortung, ein Unternehmen nachhaltig im Sinne der Werte und Ziele der Inhaberfamilie weiterzuentwickeln, ohne zwingend selbst in der Geschäftsführung zu sein, sagt Nina Heinemann. Keine einfache Aufgabe. Spätestens, wenn die eigenen Kinder ins Teenageralter kommen, geht es für viele Unternehmer um praktische Fragen. Sollen alle Kinder einmal Gesellschafter werden oder nur eins? Welche Kompetenzen brauchen Sie für den Fall, dass Sie selbst nicht in die Geschäftsführung einsteigen, sondern einen externen Geschäftsführer einstellen? Es sind Fragen, auf die es keine allgemeingültige Antwort gibt, sondern immer nur ein »Es kommt drauf an«, auf die speziellen Gegebenheiten im Unternehmen sowie auf die Wünsche und Erwartungen aller Beteiligten. Nina Heinemann erlebt, dass manche strukturiert vorgehen und ihre Vorstellungen klar und offen kommunizieren. Aber in den meisten Familien bleibt vieles unausgesprochen. Kindern fällt es schwer zu fragen. Sie wollen nicht fordernd wirken, erst recht nicht, wenn die Eltern Zurückhaltung zeigen, sagt Heinemann. Um Enttäuschungen und Konflikte zu vermeiden, ist es sehr wichtig, gemeinsam zu besprechen, was eigentlich an wen übergeben werden soll. Schließlich richten Nachfolgende ihr Leben danach aus. Wie aus Kindern Gesellschafter werden, ist deshalb sehr unterschiedlich. Bei der Modefirma C&A zum Beispiel, hinter der die Familie Brenningmeier steht, durchlaufen angehende Gesellschafter ein rund 10-jähriges Ausbildungsprogramm, in dem sie die Unternehmen von der Pike auf kennenlernen. Erst danach dürfen sie in den großen Gesellschafterkreis der milliardenschweren Familie eintreten. Eine gute Ausbildung von künftigen Gesellschaftern ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Zukunftsfähigkeit des Betriebs. Das sehen nicht nur die Inhaber der Modekette, sondern auch fast alle Mitglieder von Familienfirmen, die das Wittener Institut für Familienunternehmen 2019 zu dem Thema befragte. Durchstrukturierte Programme wie bei den Brenning-Meyers gibt es aber in kleinen und mittelständischen Firmen kaum. Dennoch können auch sie ihre Nachkommen systematisch und ohne Druck auf die Gesellschafterrolle vorbereiten. Dass neben den Kindern auch der Partner oder die Partnerin eine entscheidende Rolle für die Zukunft des Unternehmens spielt, erlebt Regina Stürmer täglich. Gemeinsam mit ihrem Mann arbeitet sie als Paartherapeutin. Regelmäßig beraten und coachen sie Unternehmer und ihre Partner. Was viele ihrer Klienten eint, ist das Arbeitspensum. Dass Unternehmer quasi rund um die Uhr arbeiten, erleben wir immer wieder, erzählt Regina Stürmer. Für Partnerschaften ist das eine große Belastung. Wir raten deshalb zu einer Balance von Arbeitseinsatz und Familienzeit, sagt die Therapeutin. Denn auch wenn es abgedroschen klingt, hält Regina Stürmer einen Grundsatz für entscheidend. Verlässliche Beziehungen und ein guter Austausch mit dem Partner oder der Partnerin tragen ganz entscheidend dazu bei, ob ein Unternehmen erfolgreich wird. Dass diese Balance in der Praxis schwer umzusetzen ist, weiß Regina Stürmer. Sie rät dazu, sich familiäre Termine in den Kalender einzutragen. Der Kinobesuch mit dem Partner muss mit derselben Priorität behandelt werden wie ein Kundentermin. Welche Informationen Unternehmer und Unternehmerinnen mit ihrer Familie teilen sollten, will die Expertin nicht verallgemeinern. Das hängt davon ab, inwiefern beide im Unternehmen engagiert sind, wie die familiäre Situation ist und wie mein Partner tickt. Manchmal macht er oder sie selbst beruflich etwas völlig anderes und ist gerade deswegen mein bester Berater, weil er von außen auf die Herausforderungen schaut, sagt sie. Ganz egal, ob es um die Kinder oder den Partner geht, Paartherapeutin Regina Stürmer und Coach Nina Heinemann sind sich in einem Punkt einig. Neben allen täglichen Herausforderungen sollte das Unternehmerdasein Spaß machen. Wer immer nur klagt, wird seine Familie nicht fürs Unternehmen begeistern. Im Folgenden berichten Firmenchefs, Partner sowie Unternehmerkinder über die Herausforderungen, die das Zusammenspiel Firma und Familie mit sich bringt. Zudem erklären Experten, wie sich Konflikte meistern lassen. Fall 1. Wie eine Familie Konflikte angeht. Zunächst sträubten sich die Kinder als Gesellschafter, Verantwortung in der Spedition Gieska und Lagmann zu übernehmen. Ein Schicksalsschlag führte zum Umdenken. Nun müssen alle ihre neuen Rollen finden.
In dieser Geschichte geht es um die Kinder von Bernd und Hubert Lagmann, zwei Brüder, die die Spedition Gieska und Lagmann führten. Bernd starb vor 5 Jahren. Er hinterließ 3 Kinder, von denen nur seine älteste Tochter Sarah als Prokuristin in der Disposition des Familienbetriebs arbeitet. Bruder Hubert Lagmann ist noch als Geschäftsführer tätig. Seine Kinder Julia und Stefan arbeiten als Prokuristen in der Personalabteilung und im Vertrieb. Obwohl es um ein und dasselbe Unternehmen geht, unterscheiden sich ihre Erfahrungen als Unternehmerkinder fundamental. Fragt man Sarah Lagmann nach Kindheitserinnerungen an ihren Vater Bernd, erzählt die 34-Jährige, dass sie ihn stets in der Werkstatt der Spedition besuchen konnte. Zum Essen kam die ganze Familie zusammen. Das Wohnhaus der Familie lag gleich neben dem Betrieb. Auch wenn der Vater viel arbeitete, hatte Lagmann ihn selten gestresst erlebt. Ob Sarah Lagmann, ihre Schwester oder ihr Bruder eines Tages die Spedition übernehmen würden, sei in ihrer Kindheit kein Thema gewesen. Fragt man Sarahs Cousine Julia und ihren Cousin Stefan Lagmann nach Kindheitserinnerungen an ihren Vater Hubert, erzählen die 27-Jährige und der 29-Jährige, dass er wenig Zeit für sie hatte. 4 und 6 Jahre waren die Geschwister alt, als die Eltern sich trennten. Schon in ihrer Kindheit sei es häufig darum gegangen, dass Julia und Stefan einmal ins Familienunternehmen einsteigen sollten. Lange habe ihr nichts ferner gelegen als das, sagt Julia Lagmann. Nach dem Abitur ging sie deshalb zuerst nach Australien, studierte in Vechta, verbrachte ein Auslandssemester in Lissabon und absolvierte ihren Master in Antwerpen. Hauptsache weit weg vom Familienbetrieb, so erzählt sie es selbst. Trotz der ganz unterschiedlichen Erfahrungen als Unternehmerkinder sind heute alle drei mitarbeitende Gesellschafter. Sarah ist bereits seit 11 Jahren im Unternehmen. Julia und Stefan Lagmann entschieden sich nach dem Tod ihres Onkels Bernd für den Einstieg. Da kam vieles zusammen, erklärt Julia Lagmann ihren Sinneswandel. Am wichtigsten war, dass wir durch den Tod unseres Onkels das Gefühl hatten, als Familie zusammenhalten zu müssen. Im Rückblick muss ich sagen, dass wir nicht gut auf unsere Aufgabe vorbereitet waren. Denn mit dem Einstieg der neuen Generation hatte sich das Machtgefüge im Familienbetrieb verschoben. Statt Hubert und Bernd Lagmann, den beiden Brüdern, war plötzlich nur noch Hubert in der Geschäftsführung. Dazu kamen die Nachfolger, deren Aufgaben unklar waren. An meinem ersten Arbeitstag hatte ich nicht mal einen Schreibtisch, geschweige denn etwas zu tun, erinnert sich Julia Lagmann. Vater Hubert war und ist der Meinung, dass seine Nachfolger sich ihre Aufgabe im Betrieb selbst suchen müssen. Unter den Mitarbeitern sorgte das ebenfalls für Verwirrung. Plötzlich kamen Kollegen auf mich zu und wollten mit mir ihr Gehalt verhandeln. Dabei war ich dafür gar nicht zuständig, erinnert sich Stefan Lagmann. Auch die Tatsache, dass Julia und Stefan noch so jung waren und aus dem Studium nahezu nahtlos in die Unternehmensführung eingestiegen waren, kam im Betrieb nicht immer gut an. Auch zwischen den beiden Generationen gab es Unstimmigkeiten. Wenn wir gemeinsam etwas diskutiert haben, war es am Ende doch mein Vater, der als Geschäftsführer eine Entscheidung getroffen hat, sagt Julia Lagmann. Da habe ich mich überflüssig gefühlt. Gemeinsam entschieden Sarah, Julia und Stefan deshalb, mit Hilfe eines Coaches und in Zusammenarbeit mit Hubert Lagmann, ihre Rollen im Unternehmen zu klären. Abgeschlossen ist der schwierige Prozess noch nicht. Noch ist zum Beispiel unklar, wie lange Hubert Lagmann, der heute 58 Jahre alt ist, als Geschäftsführer im Familienbetrieb arbeiten wird. Weil Julia und Stefan aber auf Dauer nicht eng mit ihrem Vater zusammenarbeiten wollen, bauen sie nun gemeinsam eine Tochterfirma auf, aus der der Vater sich raushält. Sarah Lagmann will hingegen langfristig mit ihrem Onkel in der Geschäftsführung zusammenarbeiten. Als Onkel und Nichte haben wir eine andere Ebene und es ist für uns leichter zusammenzuarbeiten, findet Sarah. Auch wenn ihr eigener Einstieg ins Unternehmen noch nicht wirklich abgeschlossen ist, schmieden die drei bereits Pläne für die nächste Generation. Ihre eigenen Kinder wollen sie einmal besser auf einen potenziellen Einstieg als Gesellschafter vorbereiten. Sie sollen zunächst einige Jahre in anderen Unternehmen arbeiten, auch als Führungskräfte, um dann im Familienbetrieb besser akzeptiert zu werden. Außerdem denken sie darüber nach, ihre Anteile immer nur an eines ihrer Kinder weiterzugeben, um nicht zu viele Gesellschafter in den Betrieb zu holen. Die nächsten Jahre, da sind Julia, Stefan und Sarah Lagmann sich einig, werden nicht leicht. Es geht bei uns oft hochemotional zu, erzählt Julia Lagmann. Es fließen viele Tränen und es ist alles krass anstrengend. Aber es ist auch geil. Wir haben ein Unternehmen und es gibt Gestaltungsspielraum. Das ist genial. Das darf aber nicht zur Last werden. Als Kind und Jugendliche habe ich meinen Vater als zu penetrant empfunden. Je penetranter er wurde, umso weniger Freude hatte ich daran.
Das sagt die Nachfolgeberaterin Nina Heinemann. Rollen zu klären ist entscheidend, um ein Unternehmen erfolgreich gemeinsam zu führen. Wichtig ist, dass alle sich trauen, ihre Erwartungen und Wünsche offen auszusprechen. Die Frage, wie lange der bisherige Geschäftsführer noch im Amt bleibt, müssen die drei Nachfolger, wenn nötig, immer wieder ansprechen. Fall 2. Wie ein Paar, Firma und Privates trennt. Patricia Bayer, 29, und ihr Lebensgefährte Steve Zwicklinski, 35, führen jeder ein eigenes Unternehmen. Beinahe wäre daran ihre Beziehung zerbrochen.
Einerseits bin ich meinem Lebensgefährten total dankbar. Er hat mich dazu inspiriert, mein eigenes Unternehmen zu gründen. Andererseits muss ich zugeben, dass die vielen Herausforderungen, die damit einhergehen, eine große Belastungsprobe für unsere Beziehung sind. Ich habe mich als zahnmedizinische Prophylaxeassistentin auf pflanzliche Zahnreinigung spezialisiert. Nach 2,5 Jahren Vorbereitung habe ich vor kurzem zusammen mit meiner Geschäftspartnerin mein eigenes Prophylaxestudio in Berlin eröffnet. Mein Partner ist ebenfalls Unternehmer und berät mit seinem Geschäftspartner Firmen beim Aufbau ihrer Marke. Früher habe ich ihm häufig den Rücken freigehalten und beispielsweise den Einkauf erledigt oder unsere gemeinsame Wohnung geputzt. Seitdem ich mit den Vorbereitungen für meine Gründung begonnen habe, ging es bei uns zu Hause nur noch um die Arbeit. Nach meinem Feierabend in einer Zahnarztpraxis habe ich oft bis Mitternacht mein Unternehmen vorangetrieben, auch an den Wochenenden. Mein Partner arbeitet ebenfalls häufig am Abend. Dazu kam, dass sich die Eröffnung unseres Studios durch die Corona-Pandemie verzögert hat. In dieser Zeit ist meine Gründung mit allen Herausforderungen zum Mittelpunkt unserer Beziehung geworden. Jedes Problem habe ich mit meinem Partner besprochen. Aber auch er hat nahezu jede seiner unternehmerischen Herausforderungen mit mir diskutiert. Unser gemeinsames Zuhause war kein Ort mehr, an dem wir abschalten konnten. Ich hatte auch nicht mehr das Gefühl, dass wir im jeweils anderen eine Person haben, an deren Schulter wir uns anlehnen können. Die Fürsorge und Energie, die wir normalerweise in unsere Partnerschaft hätten stecken sollen, war uns abhanden gekommen. Dazu kam, dass unsere Partnerschaft sich immer mehr zu einer Geschäftsbeziehung entwickelte, denn mein Lebensgefährte unterstützt mich beim Aufbau meiner Marke. Ich wurde dadurch aber auch zu seiner Auftraggeberin. Das ist tödlich für die Liebe. In den vergangenen Monaten haben wir uns zunehmend gestritten. Wer erledigt den Einkauf? Wann haben wir endlich mal Zeit zu zweit? Manchmal dachte ich, dass unsere Beziehung das nicht übersteht. Dabei passen wir hervorragend zusammen und verstehen uns blind. Wir sind beide wahnsinnig kreativ und können herrlich gemeinsam herumphilosophieren. Ich würde sogar sagen, dass wir seelenverwandt sind. Ich muss sagen, dass wir ein Stück unserer Beziehung für unsere Unternehmen geopfert haben. Um uns nicht gänzlich auseinanderzuleben, haben wir eine Entscheidung getroffen, die von außen seltsam wirken mag. Wir leben seit kurzem in unterschiedlichen Wohnungen und verabreden uns gezielt, um Zeit als Paar miteinander zu verbringen. Dann bleibt der Laptop ausgeschaltet. Wir hoffen, dass wir dadurch unser Privatleben und unsere Beziehung zurückerobern.
Ich kann mit meiner Partnerin über alle Dinge sprechen, die mein Unternehmen betreffen. Kein anderer versteht mich so gut wie sie. Seitdem sie ihre eigene Firma gegründet hat, kann sie viele Dinge in meinem Betrieb nochmal besser nachvollziehen. Das Unternehmerdasein hat sich bei uns aber so stark ins Privatleben verlagert, dass nicht mehr klar war, ob wir noch ein Privatleben haben. Nur weil wir so gut und offen miteinander sprechen können, haben wir schließlich auch gemeinsam eine Lösung gefunden. Obwohl wir erst seit kurzem in getrennten Wohnungen leben, merke ich schon jetzt, wie sehr uns das entspannt. Wenn ich abends nach Hause komme und noch arbeiten will, muss ich mich nicht von meiner Partnerin dafür rechtfertigen. Ein Stück weit haben wir so die räumliche Trennung von Arbeit und Privatleben geschafft. Obwohl ich auch viel arbeite, habe ich in den vergangenen Jahren als Unternehmer schon einen gewissen Grad an Selbstbestimmtheit erreicht und kann Dinge auch mal vorübergehend liegen lassen. Bei meiner Partnerin ist das noch nicht möglich. Ich gehe aber fest davon aus, dass sich das ändern wird, sobald sie finanziell in der Lage ist, die ersten Mitarbeiter einzustellen und Arbeit abzugeben. Dann werden wir hoffentlich auch wieder eine bessere Perspektive für unser Privatleben haben. Und ich bin sicher, dass wir eines Tages auch wieder zusammenwohnen werden.
Das sagt die Nachfolgeberaterin Nina Heinemann. Wer als Paar zusammenarbeitet, muss lernen zu unterscheiden. Wann reden wir privat miteinander und wann beruflich? Geht das ständig durcheinander, sind Probleme programmiert. Regeln sind hilfreich. Berufliches und Privates räumlich zu trennen, ist eine gute Idee. Sich gleich getrennte Wohnungen zu suchen, ist natürlich sehr radikal. In einer gemeinsamen Wohnung ließe sich das etwa über ein Arbeitszimmer regeln, in dem alles geklärt wird, was die Unternehmen angeht. Der Rest der Wohnung bleibt privater Rückzugsbereich. Solche Spielregeln einzuhalten erfordert Disziplin, kann aber Beziehungen retten. Fall 3. Wie Vater und Sohn ihre Beziehung verbessern. Marco Tenneff, 31, arbeitet als Vertriebsleiter bei MIT Systemarmaturen mit über 100 Beschäftigten in Floto, der Firma seines Vaters. Anfängliche Konflikte belasteten ihn sehr. Erst als sie anfingen, sich zuzuhören, entwickelte er ein gutes Verhältnis zum Betrieb.
Die Hälfte meines Lebens hatte ich nicht viel von meinem Vater, weil er über 8 Jahre die Firma wie ein drittes Kind großgezogen hat. Er war 7 Tage die Woche von morgens bis abends im Unternehmen. Wenn er zu Hause war, herrschte oft eine angespannte Stimmung. Und er wollte seine Ruhe. Mein Vater, war anfangs sehr autoritär. Für ihn war immer klar, er gibt den Betrieb irgendwann an die nächste Generation weiter. Diesen Druck habe ich natürlich auch in Teilen gespürt. Als ich 2009 im Unternehmen anfing, war ich für das Team gefühlt nur der Sohn, der macht, was der Vater sagt. Ich bin im Vertrieb zu Hause, wie mein Vater, der Vertriebler durch und durch ist. Deswegen hat er da natürlich bei mir genauer hingeschaut. Manchmal hat er mich ermutigt, eigene Entscheidungen zu treffen. Und in anderen Momenten sagte mein Vater dann Sätze wie, wenn du das hier übernimmst, musst du das anders machen. Ich bin ein ganz anderer Typ Mensch als mein Vater. Er ist eher impulsiv und macht vieles aus dem Bauch heraus. Ich bin eher ruhiger, emotionaler und nehme mir schnell was zu Herzen. Streit mit meinem Vater hat bei mir oft für schlaflose Nächte gesorgt. Dann war oft eine komische, gedrückte Stimmung zwischen uns beiden in der Firma und natürlich auch privat. Eine strikte Trennung zwischen dem Unternehmen und dem Privatleben war in dieser Konstellation häufig so nicht möglich. Vor etwa 10 Jahren kam der Wendepunkt. Ich weiß nicht genau, was mit meinem Vater passiert ist. Irgendwann sagte er mir, du musst dich entscheiden, ob du das hier willst. Ich kann dir das nicht vorgeben, aber ich würde mich sehr freuen, wenn du dich für die Firma entscheidest. Das hat mir eine Last genommen. Seit der Druck weg ist, macht mir das Unternehmerleben mehr Spaß. Früher gab es in Gesprächen mit meinem Vater immer nur ein Thema, die Firma. Unser privates Verhältnis wurde mit der Zeit besser, als meine Söhne vor 3 bzw. 1 Jahr geboren wurden. Jetzt fragt er oft nach seinen Enkeln, er ist familiärer geworden. Ich glaube, da hat mein Vater gemerkt, was er bei seinen eigenen Kindern verpasst hat. Wenn wir uns heute verkrachen, dann kann ich das Gespräch mit ihm suchen und er versteht, was ich meine. Dann besprechen wir ruhig, warum wir so gehandelt haben, wie wir es gemacht haben und was unsere Motivation war. Wenn man die Beweggründe des anderen versteht, lassen sich Konflikte klären oder verhindern. Später, wenn meine eigenen Kinder soweit sind, will ich sie langsam ans Unternehmerdasein heranführen. Wenn sie kein Interesse an der Firma haben, ist das okay. Ich möchte absolut keinen Druck auf sie ausüben, auch wenn ich mich sehr darüber freuen würde, den Staffelstab weiterzugeben.
Das sagt die Wissenschaftlerin und Beraterin Anne Haider. Die größte Herausforderung in Familienunternehmen ist, die Abgrenzung zu schaffen. Wann bin ich Familienmitglied und wann bin ich Geschäftsführer oder Gesellschafter? Hierfür braucht es Regeln und einen Rahmen, wo ich unternehmensrelevante Themen besprechen kann. Man könnte hierfür etwa einen bestimmten Tag in der Woche oder im Monat festlegen. Dann wird nur über die Firma gesprochen. Privates ist dann tabu. Fall 4. Wie ein Chef mehr Emotionen zulässt. Ein Unternehmer, anonym, betreibt erfolgreich einen Handel mit rund 30 Angestellten. Doch im Privatleben lief es nicht gut. Erst als er anfing, sich mit seiner Gefühlswelt auseinanderzusetzen, verbesserte sich die Beziehung zu seiner Familie.
Ich habe die Firma vor rund 20 Jahren von meinem Vater übernommen. Als ich noch ein Kind war, redeten meine Eltern zu Hause viel über das Geschäft. Ich bekam die Stimmung und Launen meines Vaters immer mit. Ich dagegen habe zu Hause kaum etwas erzählt. Meine Sorgen und Gedanken behielt ich für mich. Ich wollte meine Familie da raushalten. Trotzdem war die Beziehung nicht gut. Wenn ich meine Kinder fragte, wie es in der Schule läuft, kam nicht viel. Auch meine Frau und ich durchlebten eine schwere Phase. Wir haben uns zwar kaum gestritten, aber wir haben uns emotional auseinandergelebt und schließlich getrennt. Mir kam schon der Gedanke, dass es mit mir zu tun haben könnte. Es war meine Frau, die mir die Augen öffnete. Sie sagte, »Was weiß ich denn von dir? Du erzählst kaum was.« Mich belastete die familiäre Situation sehr. Ich wollte an mir arbeiten und nahm vor mehreren Jahren an einem Coaching-Programm teil. Wir waren eine Gruppe von mehreren Teilnehmern, Unternehmern und Selbstständigen aus ganz Deutschland, die sich fast 1 Jahr lang einmal im Monat trafen. Es ging vor allem darum, sich mit seiner eigenen Gefühlswelt auseinanderzusetzen. Angst, Traurigkeit oder Wut, das habe ich selten rausgelassen. Wir sollten uns zum Beispiel an Situationen in unserer Kindheit erinnern und hochkommende Gefühle zulassen. Dann redeten wir darüber, wie sich diese konkret äußerten, etwa als Bauchschmerzen. Es kostete mich anfangs Überwindung, doch es gelang, mich vor Fremden zu öffnen. Ich lernte, wenn ich mich nicht verstelle, dann verstellen sich andere vor mir auch nicht. Mir wurde klar, dass meine Kinder oft mauerten, weil ich auch nichts von mir preisgab. Wann ich anfing, mich auch zu Hause mitzuteilen, kann ich nicht sagen. Es ist ein Prozess, das Coaching war nur der Anfang. Ich erzählte immer öfter, was mich bewegt, worüber ich gerade nachdenke, wenn etwas Witziges in der Firma passiert oder dass ich auch mal Angst habe, wenn etwas nicht gut läuft. Ich denke, meine Kinder spüren die Veränderung. Wir haben heute ein viel besseres Verhältnis. Auch meine Frau und ich sind gerade dabei, wieder zusammenzukommen. Ich kann nicht durch andere Personen Glück finden. Ich kann mich nur selbst glücklich machen. Wenn es mir gelingt, dann klappt es auch mit anderen Menschen um mich herum.
Das sagt der Therapeut und Psychiater Gerold Asshoff. Insbesondere Männern fällt es sehr schwer, über Gefühle zu reden. Viele Unternehmer sind rein rational unterwegs, damit die Firma gut läuft. Doch auch wenn ich meine Emotionen unterdrücke, sind diese nicht weg. Stattdessen projiziere ich Gefühlsanteile, die ich nicht sehen und haben will, unbewusst auf andere. Mit anderen Worten, mein Partner oder meine Partnerin spürt nicht nur meine unterdrückte Wut, Traurigkeit oder Angst, er oder sie lebt sie dann auch aus und wird selbst wütend oder misstrauisch. Auf diese Weise ziehe ich unbewusst mein Gegenüber hinein, was früher oder später zur Schieflage in der Beziehung führen kann. Ich muss lernen, Verantwortung für meine eigenen Gefühle zu entwickeln und offen zu kommunizieren. In etwa so: Bei mir ist es gerade ganz schwierig. Ich bin genervt und muss mich mal zurückziehen. Ich schlafe in den nächsten Tagen im Betrieb oder im Hotel. So weiß der Partner, was mit mir los ist und wo ich gerade stehe, ohne damit hineingezogen zu werden. Fall 5. Wie man Kinder für die Firma begeistert. Kathi Ernst, 40, Gründerin der Firma Oya für Periodenunterwäsche mit 37 Angestellten aus Berlin, nimmt ihre Kinder oft mit zur Arbeit, damit sie ein positives Bild vom Unternehmen entwickeln.
Es ist mir sehr wichtig, dass meine drei Kinder eine positive Einstellung zu Oya haben. Ein Kind ist in der Kita, zwei sind in der Grundschule. In meinem vorherigen Job in einer Unternehmensberatung haben mir damals einige Kolleginnen und Kollegen erzählt, dass ihre Kinder deren Blackberries in die Toilette geworfen haben, weil sie nicht wollten, dass sie noch mehr arbeiten. Als ich mit meiner Geschäftspartnerin Christine Zeller beschloss, Oya zu gründen, wollte ich meinen Kindern solche Erfahrungen ersparen. Damit meine Kinder einen positiven Bezug zur Arbeit entwickeln, nehme ich sie auch mal mit zu Fotoshootings, zeige ihnen Prototypen oder bitte sie bei Stoffen um ihre Meinung. Dadurch sehen sie, wie facettenreich und spannend meine Arbeit ist. Mein Mann kommt auch zwischendurch mit ihnen in die Firma, wenn er sie aus der Schule oder Kita abholt. Sie kennen also die Kollegen und wissen, von wem ich spreche, wenn ich zu Hause etwas erzähle. Auch wenn ich Vorträge halte oder in unseren Instagram-Stories bin, schauen wir uns das zu Hause gemeinsam an. Bis vor kurzem leitete mein Mann eine Firma, die Sportevents organisiert hat. Auch da haben wir die Kinder oft zu Veranstaltungen mitgenommen, um ihnen zu zeigen, was der Papa so macht. Außerdem versuchen wir, jeden Abend um 18 Uhr gemeinsam zu essen, damit wir über alles sprechen können, was am Tag passiert ist. Was haben die Kinder in der Kita oder Schule erlebt? Was habe ich bei der Arbeit gemacht? Dann legen mein Mann und ich natürlich unsere Telefone weg und konzentrieren uns nur aufeinander. Ich habe das Gefühl, das stärkt unseren Zusammenhalt als Familie. Die Maßnahmen, unseren drei Kindern zu zeigen, dass Unternehmertum etwas Gutes ist, scheinen zu wirken. Meine älteste Tochter hat schon nachgefragt, ob sie mal ein Schülerpraktikum bei uns in der Firma machen könnte. Sie möchte gern Unternehmerin werden. Ihre beste Freundin ist die Tochter meiner Mitgründerin und gemeinsam stellen sie uns Unternehmensideen vor. Sie sprechen darüber, dass sie Oya irgendwann einmal leiten werden. Natürlich würde ich mich freuen, wenn meine Kinder mein Unternehmen eines Tages übernehmen würden, aber das ist noch sehr lange hin. Sie haben die freie Wahl, wie sehr sie später eingebunden sein wollen. Ich möchte sie zu nichts drängen.
Das sagt die Wissenschaftlerin und Beraterin Anne Haider. Nachkommen steigen nur dann freiwillig in die Firma ein, wenn sie intrinsisch motiviert sind. Intrinsische Motivation lässt sich durch eine emotionale Bindung ans Unternehmen erzeugen. Und je früher die Nachkommen mit der Firma vertraut werden, desto besser. Dabei sollten Unternehmerinnen und Unternehmer ihren Kindern die Firma spielerisch näher bringen, also statt Zahlen und Fakten zu präsentieren, zum Beispiel eine Schnitzeljagd durch den Betrieb veranstalten. Ferienjobs und Praktika sind ebenfalls geeignet, um eine emotionale Bindung zum Unternehmen herzustellen. Wir gehen davon aus, dass 3 bis 6 Monate Firmenerfahrung notwendig sind. Wenn diese emotionale Bindung verpasst wurde, ist es schwierig, diese mit 18 oder 20 Jahren aufzubauen. Fall 6. Wie aus Kindern gute Gesellschafter werden. Alle 3 Kinder von Doris und Axel Wittlinger wollen die Firma der Eltern weiterführen. Um Konflikten vorzubeugen, bereitet das Ehepaar den Nachwuchs auf die Gesellschafterrolle systematisch vor.
Als Axel, 73, und Doris Wittlinger, 57, 2021 anfingen, den Übergang in den Ruhestand zu planen, wurden sie von ihren eigenen Kindern überrascht. Das Ehepaar betreibt eine Immobilienfirma mit etwa 15 Mitarbeitern in Hamburg, die Wohnungen baut, kauft, saniert und dann vermietet. Die Wittlingers hatten nicht erwartet, dass die Tochter oder einer der beiden Söhne die Geschäftsführung übernehmen. Doch der Nachwuchs eröffnete ihnen, dass sie zwar nicht operativ im Betrieb arbeiten, aber diesen gern gemeinsam als Gesellschafter fortführen wollen. "Das hat mich sehr berührt", erzählt Doris Wittlinger. "So muss kein Kind ausbezahlt werden, das Firmenvermögen bleibt zusammen und das Unternehmen in Familienhand." Jedoch wussten die Wittlingers auch, 3 Kinder mit unterschiedlichen Charakteren, das kann auch zu Konflikten führen. Erben führt nicht immer zu einem guten Familienzusammenhalt, sagt Doris Wittlinger, die einige Geschäftspartner kennt, bei denen Familien auseinandergebrochen sind. "Wir wollen aber nicht, dass die Firma die Familie dominiert oder gar entzweit", fügt Axel Wittlinger hinzu. Doch wie werden Nachkommen zu guten Gesellschaftern und wahren den Familienfrieden? Die Rolle bedeutet mehr als nur eine Dividende zu kassieren, erzählt Anne Haider, Co-Direktorin am Wittner Institut für Familienunternehmen. Sie ist Mitherausgeberin des Buchs Aktive Eigentümerschaft in Familienunternehmen. Gesellschafter sein, diese Aufgabe muss man erst lernen. Deshalb machen die Wittlingers seit Anfang 2022 ein gemeinsames Coaching bei der Nachfolgeberaterin Nina Heinemann. Zunächst ging es vor allem darum, ein gemeinsames Verständnis für die Firma zu entwickeln. Was ist ein Familienunternehmen? Welche Stärken und Schwächen hat es? Was ist die Aufgabe von Gesellschaftern? Was die der Geschäftsführung? Welche Kennzahlen gibt es und was sind Firmenziele? Den Kindern werden aber nicht nur betriebswirtschaftliche Grundlagen vermittelt, sondern sie lernen auch, sich gegenseitig in ihrer Unterschiedlichkeit zu akzeptieren. Die Wittlingers sind eine Patchwork-Familie. Die 34-jährige Tochter Jennifer ist Maskenbildnerin und Mutter von 4 Kindern. Der 33-jährige Sohn Christopher betreibt eine eigene IT-Firma. Beide Kinder stammen aus der ersten Ehe von Axel Wittlinger. Der 27-jährige Jan als Jüngster ist seit einigen Jahren in Berlin in der Immobilienbranche tätig. "Auch wenn jemand vielleicht noch nicht so viel Ahnung von Zahlen hat, hat man ja trotzdem was zu sagen", erklärt Doris Wittlinger. In dem Coaching diskutieren sie erstmals gemeinsam über strategische Fragen und klären, wie sie künftig als Gesellschafter zusammenarbeiten wollen. Das hat bei den Geschwistern zu einigen Aha-Erlebnissen geführt. "Es wird immer Reibungspunkte geben, nicht jede Entscheidung ist im Konsens durchzuführen. Aber je nach Kontext muss mir klar sein, bin ich jetzt der Bruder oder Gesellschafter", erzählt Sohn Christopher Wittlinger. Die Geschwister haben in dem Workshop beschlossen, dass ihre Gesellschafteranteile nur innerhalb der Familie verkauft werden dürfen, dass es für Entscheidungen eine Mehrheit braucht. Sie haben festgelegt, welche Qualifikationen die Geschäftsführung benötigt und erarbeiten, wie idealerweise ein Reporting der Geschäftsleitung an die Anteilseigner aussehen soll. Bei den Diskussionen halten sich die Eltern weitestgehend zurück. Das Coaching findet an 8 Terminen statt. Das Ergebnis wird in einer Familienverfassung zusammengetragen. Das Unternehmer-Ehepaar Wittlinger will Ende 2022 aus dem Unternehmen aussteigen, sowohl als Geschäftsführer als auch als Gesellschafter. Jetzt haben unsere Kinder Leitplanken. Wie sie das Unternehmen künftig führen, da sind sie in ihrer Entscheidung ganz frei, sagt Axel Wittlinger. Das Coaching hatte auch einen Effekt auf die Eltern-Kinder-Beziehung. Wir nehmen unsere Kinder nicht mehr als Kinder, sondern als gleichberechtigte Geschäftspartner wahr, sagt Axel Wittlinger. Seine Frau Doris schaut ihn an und fügt noch hinzu: Ich frage mich, ob uns unsere Kinder überhaupt noch Mama und Papa nennen sollten. Und lacht.
Das sagt Expertin Anne Haider. Ob jemand eine gute Gesellschafterin oder ein guter Gesellschafter ist, hängt nicht von der beruflichen Qualifikation ab, sondern wie kommunikationsfähig ich bin. Die Tochter, die Pädagogik studiert hat, kann die Rolle genauso gut ausfüllen wie der Sohn, der einen betriebswirtschaftlichen Background hat. Bei verschiedenen Gesellschaftern ist es wichtig, konstruktiv streiten zu können. Hierfür braucht es klare Regeln. Eine wäre: Konflikte müssen innerhalb von 48 Stunden angesprochen werden. Wenn nicht, dann gibt es den Konflikt nicht. Fall 7. Wie ein Nachfolger auf die Firma verzichtet. Er und seine Partnerin sind als Unternehmerkinder groß geworden. Doch im Gegensatz zu ihm hat sie schlechte Erinnerungen daran. Deshalb entscheidet er sich dagegen, den Handwerksbetrieb seiner Familie weiterzuführen. Anonym.
Ich spiele immer mal wieder mit dem Gedanken, mich selbstständig zu machen. Meine Freundin ist jedoch strikt dagegen. Sie hat als Kind von Unternehmereltern schlechte Erfahrungen gemacht. Ihre Eltern waren Dienstleister, immer früh aus dem Haus und spät zurück. Sie war viel allein, hat ihre Eltern nicht oft gesehen und ihre Kindheit als sehr entbehrungsreich empfunden. Deswegen möchte sie nicht, dass unsere zukünftigen Kinder Unternehmereltern haben. Ich dagegen habe ganz andere Erfahrungen gemacht. Ich bin auch als Unternehmerkind groß geworden. Mein Vater leitet einen Handwerksbetrieb, der seit ungefähr 200 Jahren in Familienhand ist. Als Kind fand ich es immer toll, mit in der Werkstatt zu sein. Mein Großvater arbeitete auch noch mit dem Betrieb. Meine Mutter erledigte die Büroarbeit. Es war für mich ein gutes Gefühl, so viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Außerdem war mein Vater nicht immer nur in der Werkstatt. Er hat uns auch mal aus der Schule abgeholt, mit uns zu Abend gegessen oder Ausflüge mit mir und meiner Schwester gemacht. Die Firma war auch direkt neben unserem Wohnhaus. Ich konnte also immer zwischendurch rübergehen und meine Eltern waren nie weit weg. Ich bin zurzeit angestellt und eigentlich zufrieden. Aber ich spiele immer mal wieder mit dem Gedanken, dass ich doch gern die Familienfirma übernehmen würde oder ein eigenes Unternehmen gründen würde. Ich bin im Moment am Wochenende viel in der heimischen Werkstatt und genieße es sehr, als Ausgleich zu meinem Bürojob mit den Händen zu arbeiten. Mein Vater geht davon aus, dass ich die Firma nicht übernehme und er sie stilllegt, wenn er in Rente geht. Ich weiß nicht, ob meine Freundin noch ihre Meinung ändert, wenn ich ihr klar machen kann, wie schön es sein kann, in einem Unternehmen aufzuwachsen. Aber ich hoffe es sehr.
Das sagt Coach Birgit Fiedler. Wer sich über das Warum klar ist, dem fällt es viel leichter, den Partner oder die Partnerin von der Idee der Selbstständigkeit zu begeistern. In diesem Fall ist es außerdem wichtig, die Erfahrungen der Partnerin zu beachten. Welche möchte sie auf keinen Fall mehr machen? Dadurch wissen beide, wohin sich die Selbstständigkeit nicht entwickeln sollte und umgekehrt aber auch, was die Chancen sein können. Zudem empfehle ich, in kleinen Schritten vorzugehen. Könnte er sich nebenberuflich selbstständig machen? Eventuell besteht die Möglichkeit, die Stundenzahl in der Festanstellung etwas zu reduzieren und diese Zeit in das eigene Business zu investieren, um zu schauen, was funktioniert und was nicht. Einen kleinen Schritt kann man viel einfacher wieder korrigieren. Das erleichtert nicht nur die eigene Entscheidungsfindung, sondern erhöht auch das Commitment der Partnerin. Hören Sie weitere Informationen zum Thema. So werden Nachkommen zu guten Gesellschaftern. Wie können Kinder eine Leidenschaft fürs Unternehmertum entwickeln? Welche Kompetenzen brauchen Nachfolger, um die Gesellschafterrolle auszufüllen? Und wie lässt es sich verhindern, dass Konflikte innerhalb der Familie entstehen? die wichtigsten Aspekte, die zu beachten sind. Nur eine Person übernimmt das Unternehmen. Das gibt es immer seltener. Wir stellen fest, dass zunehmend bei der Übertragung der Unternehmensanteile alle Nachkommen gleich behandelt werden, erklärt Tom Rüsen, geschäftsführender Direktor am Wittner Institut für Familienunternehmen. Zudem würden immer mehr Nachfolger als Gesellschafter in die Firma einsteigen, während das Unternehmen operativ von familienexternen Managern geführt wird. Es gibt einen eindeutigen Wandel von eigentümergeführten hin zu eigentümerkontrollierten Familienunternehmen, erklärt Rüsen, der auch Mitautor des Buches »Aktive Eigentümerschaft in Familienunternehmen« ist. Insbesondere wenn mehrere Familienmitglieder Unternehmensanteile besitzen, kann es zu Konflikten kommen. Deshalb sollten Nachkommen gezielt auf die Gesellschafterrolle vorbereitet werden. Rüsen hat einen Praxisleitfaden zur Entwicklung der Gesellschafterkompetenz erarbeitet, der sich grob in vier Aspekte gliedern lässt. Erstens: frühe Einbindung in die Firma. Gute Gesellschafterinnen und Gesellschafter haben ein positives Verhältnis zur Firma. Eine emotionale Beziehung entwickeln Nachkommen vor allem in ihrer Kindheit und frühen Jugend. Deshalb ist es wichtig, dass Unternehmerinnen und Unternehmer ihren Nachwuchs bereits im Kindesalter mit der Firma vertraut machen, zum Beispiel auf dem Firmenhof oder im Büro spielen lassen, sie auf Geschäftsreisen mitnehmen oder im Betrieb jobben lassen. Das können einfache Arbeiten sein, wie etwa Unterlagen sortieren oder im Versand Ware verpacken. Gleichzeitig ist es wichtig, die Nachkommen früh und altersgerecht in strategische Überlegungen einzubeziehen. Rüsen sagt, dadurch lernen heranwachsende Gesellschafter die innerbetrieblichen Prozesse, Produkte, Dienstleistungen und zentrale Mitarbeiter kennen und entwickeln später als Gesellschafter ein gutes Gespür für das Unternehmen. Kinder, die keine emotionale Bindung zur Firma haben, interessieren sich häufig nur dafür, wie viel Rendite der Betrieb abwirft. So eine Haltung kann zu Missstimmung bei den angestellten Geschäftsführern, aber auch bei Teammitgliedern führen. Zweitens: Führungserfahrung sammeln. Gute Gesellschafterinnen und Gesellschafter können beurteilen, ob angestellte, familienexterne Geschäftsführer kompetent genug sind, das Unternehmen erfolgreich zu leiten. Daher ist es wichtig, selbst einmal Führungserfahrung gesammelt zu haben, und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen als Fachkraft, die selbst geführt wird, zum anderen als Führungskraft, die andere Menschen führt. Diese Erfahrungen können in jeder Berufsform oder in jedem gemeinnützigen Engagement erworben werden, erklärt Professor Rüsen. Denn oft werden Gesellschafter nicht ernst genommen, wenn sie selbst nicht in einer Organisation oder einem Unternehmen mitgearbeitet haben. Gesellschafter sollten auch jenseits des Geschäfts eine persönliche Beziehung zur Führung pflegen, indem sie Geschäftsführer samt Familienmitglieder etwa zum Weihnachtsessen oder zum Grillfest nach Hause einladen. So kann besondere Wertschätzung für ihren Einsatz gezeigt werden, sagt Rüsen. Drittens: Firmenzusammenhänge verstehen. Ganz gleich, was Gesellschafter und Gesellschafterinnen hauptberuflich machen, sie sollten sich mit der Firma und deren Strategie auseinandersetzen. Sie sollten die Unternehmensstruktur kennen, sowie die Bilanz lesen und interpretieren können, um zum Beispiel auch die Arbeit der angestellten Geschäftsführer beurteilen zu können. Gesellschafterinnen und Gesellschafter wissen auch, wer die wichtigsten Kunden und wer die Schlüsselmitarbeiter sind. Sie kennen ebenfalls die Stärken und Schwächen der Firma und können sagen, was für den Erfolg des Betriebs überlebenswichtig ist. Doch es bringt nichts, zuerst theoretisches Betriebswirtschaftswissen zu vermitteln, nach dem Motto: Was ist ein Gesellschaftervertrag und wie ist eine Bilanz aufgebaut? Solche am wenigsten spannenden und vor allem für fachfremde Familienmitglieder eher trockenen Themen wecken nicht unbedingt Interesse und Verständnis für das Unternehmen, sondern schrecken eher ab, sagt Rüsen. Besser ist es, an konkreten Beispielen aus der Firma das nötige Wissen aufzubauen. Viertens: Kommunikationsfähigkeit schulen. Wenn es innerhalb einer Familie zu Meinungsverschiedenheiten kommt, kann mitunter sehr heftig gestritten werden. Im Privaten mag das noch in Ordnung sein. Doch in einer Gesellschafterversammlung sollten Familienmitglieder im Sinne der Firma lernen, konstruktiv mit unterschiedlichen Ansichten und Erwartungen umzugehen. Gesellschafter und Gesellschafterinnen sollten zudem die Möglichkeit haben, offen über Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse sprechen zu können. Deshalb sind Grundkenntnisse in wertschätzender Kommunikation und Psychologie so hilfreich wie das Lesen von Bilanzen. Der Gesellschafterkreis sollte auch ein Budget für die Weiterbildung seiner Mitglieder einplanen. Was ich von der Firma erzählen sollte. Soll ich mit meiner Familie über alles sprechen oder auch einiges für mich behalten? 5 Tipps, worauf ich achten sollte. Erstens, nicht nur meckern. Viele Menschen fokussieren sich beim Erzählen auf negative Dinge, um sich diese von der Seele zu reden. Teilt man aber nur die negativen Situationen mit seinem Partner, fühlt sich dieser wie ein Kummerkasten, sagt Business Coach Birgit Fiedler. Zweitens, Zeit nehmen. Über Probleme in der Firma sollte man nicht am Abendbrottisch sprechen, wenn diese Zeit als Paar- oder Familienzeit gedacht ist. Fiedler rät, sich hierfür bewusst Zeit zu nehmen, zum Beispiel bei einem Spaziergang. Wichtig ist auch, dem Partner zu sagen, was man sich von ihm wünscht, einen Rat oder nur ein offenes Ohr. Drittens, mal schweigen. Auch wenn viele Unternehmer in ihren Firmen ihre Babys sehen, sollten sie ihrem Partner nicht jede Kleinigkeit erzählen, die einen stört. Es sei denn, dieser fragt danach, sagt Fiedler. Sonst drehe sich auch im Privatleben schnell alles nur ums Unternehmen. Viertens, auf Worte achten. Um den Partner nicht zu verunsichern, sollte man in seinen Erzählungen auf die richtige Wortwahl achten. Fiedler: Gerade wenn man in einer Krise steckt oder gestresst ist, neigt man dazu zu übertreiben. Dadurch erzeugt man beim Partner mehr Sorgen, als nötig ist. Fünftens, abwägen. Wie viel ich aus der Firma erzähle, hängt nicht nur von persönlichen Befindlichkeiten ab. Wer mit dem gesamten Familienvermögen haftet, sollte mehr Informationen mit dem Partner oder der Partnerin teilen, als jene, die im schlimmsten Fall nur den Gesellschafteranteil verlieren könnten, empfiehlt Paartherapeutin Regina Stürmer. Wenn die Balance in der Familie oder Partnerschaft nicht mehr stimmt, kann die Methode der Zwiegespräche helfen. Entwickelt wurde die Methode der sogenannten Zwiegespräche von dem Hamburger Psychotherapeuten Michael Lukas Möller. Die Idee dahinter: Zu Beginn einer partnerschaftlichen Beziehung sind Menschen sehr interessiert aneinander. Sie erzählen sich von ihren Gefühlen, Wünschen und Träumen, aber auch von Sorgen und Ängsten. Im Laufe der Zeit lässt dieses Interesse bei Paaren häufig nach. Viele glauben, den anderen nun gut genug zu kennen. Statt Fragen zu stellen, treffen sie viele Annahmen. So verpassen sie schnell, wenn sich ihr Gegenüber verändert. Dadurch kann eine Beziehung aus der Balance geraten. Zwiegespräche sollen dazu dienen, regelmäßige, tiefgründige Gespräche aufrechtzuerhalten und dabei sein Gegenüber, aber auch sich selbst, immer besser kennenzulernen. Paare, aber auch Geschwister, Freunde oder Eltern und Kinder können so in einen echten Austausch kommen. In den Zwiegesprächen gibt es kein anderes Thema als das eigene Erleben, sagt der Psychotherapeut und Coach Gerold Asshoff. Es geht immer nur um die Frage, was bewegt mich zurzeit am stärksten? Jeder erzählt dem anderen, wie er sich, die Beziehung und sein Leben momentan erlebt. Grundlage für jedes Gespräch ist die Einsicht: Ich bin nicht du und ich kenne dich nicht. Gerold Asshoff rät dazu, bei jedem Zwiegespräch folgende 7 Regeln einzuhalten. Erstens, treffen Sie sich jede Woche. Vereinbaren Sie einen regelmäßigen Termin von 60 bis 90 Minuten Dauer pro Woche. In dieser Zeit gibt es keine Störungen. Setzen Sie sich einander gegenüber und sehen Sie sich während des Gesprächs an. Zweitens, malen Sie ein Selbstporträt. Ziel des Zwiegesprächs ist es, dem anderen von sich selbst zu erzählen. Ich erzähle dir, was mich bewegt, wie ich mich, dich und mein Leben erlebe, erklärt Assoff. Drittens, sprechen Sie abwechselnd. Die ersten 10 bis 15 Minuten spricht der eine, dann der andere. Sprechen Sie immer im Wechsel, bis jeder dreimal dran war. Das ergibt 60 bis 90 Minuten Gesprächszeit insgesamt. Ganz wichtig, nach dem Zwiegespräch wird das Gesagte für 24 Stunden weder kommentiert, noch wird weiter über die Themen gesprochen. Viertens, hören Sie dem anderen zu. Keine Fragen, keine Kommentare, keine Ratschläge. Wenn der eine spricht, schweigt der andere. Wenn einer nichts zu sagen hat, dann schweigt er. Das Zwiegespräch unterliegt keinem Offenbarungszwang. Jeder ist frei in der Wahl seines Themas und sagt nur das, was er will. Fünftens, bleiben Sie bei sich. Jeder erzählt von sich und seinen Gefühlen. In der Welt des anderen hat man nichts zu suchen. Interpretationen oder Unterstellungen sind für die Dauer des Zwiegesprächs nicht erlaubt. Sechstens, werden Sie konkret. Versuchen Sie für das, was Sie bewegt, konkrete Beispiele zu finden. Erzählen Sie möglichst anschaulich. Siebtens, finden Sie ein Ende. Beginnen Sie pünktlich und hören Sie pünktlich auf.
Wie verhindere ich Streit? Impulse-Chefredakteurin Nicole Basel spricht über die Herausforderungen mit ihrem Team und die Lektionen. Impulse Juli 2022.
Wie verhindere ich Streit im Team? Egal wie voll der Tag ist, Zeit für einen Streit findet sich meiner Erfahrung nach immer. Streit darüber, dass Kollegin A immer die Teeküche aufräumen muss, weil die anderen ihre dreckigen Sachen stehen lassen. Streit darüber, dass die neue Führungskraft alles auf den Kopf stellen will, was seit Jahren gut läuft. Streit darüber, wie man am besten ans Ziel kommt, mit den stringenten Prozessen, die sich Kollegin A wünscht, oder mit dem kreativen Chaos, das Kollege B zelebriert. Konflikte im Team sind eine handfeste Gefahr für den Unternehmenserfolg. Streit kostet Kraft. Streit kostet Zeit. Und Streit kostet Geld, etwa wenn er Projekte scheitern lässt oder wenn sich Teammitglieder wegen Konflikten krank melden oder sogar kündigen. Nicht umsonst hat Streit einen miesen Ruf. Und daher versuchen wir oft, ihn zu vermeiden. Doch ist das klug? Neulich las ich im Buch der amerikanischen Management-Professorin Amy Edmondson, dass sie in den Unternehmen, in denen sie forscht, häufig höre: Wir sind zu nett zueinander. Dann werde in Meetings zwar freundlich gesprochen, später aber, wenn die Mitarbeiter auf dem Gang weiterreden, sind sie ganz anderer Meinung. Das führe auch zu der Tendenz, dass sie die Absprachen, die im Meeting gemacht wurden, nicht wirklich umsetzten. Fortwährende Harmonie sollte für Führungskräfte daher ein Alarmzeichen sein. Entweder trauen sich Mitarbeiter nicht, ihre Meinung zu sagen, oder sie denken nicht mit, oder es ist ihnen alles schlicht egal. Die Frage in der Überschrift ist daher falsch gestellt. Wir sollten nicht weniger streiten, wir sollten besser streiten. Dabei helfen im Team vereinbarte Spielregeln. Wir haben im Impulse-Team etwa abgemacht, dass wir nicht in Chats oder E-Mails streiten, wo Konflikte oft schon nach 2, 3 Nachrichten komplett eskalieren. Geht der Puls nach oben, so haben wir vereinbart, dann sprechen wir miteinander, anstatt zu schreiben. Weitere Regeln? Wir reden nicht übereinander, wir reden miteinander. Und wir sind hart in der Sache, aber freundlich im Ton. Das klappt nicht immer, aber jeder und jede darf das für sich einfordern. Ich persönlich habe mir die Regel gesetzt, dass ich Konflikte in meinem Team niemals ignorieren möchte. Denn Konflikte verschwinden nicht von allein. Und ein verschleppter Konflikt ist wie eine verschleppte Grippe. Kräftezehrender und langwieriger als nötig.
Mein größter Fehler. Thomas Schumann, 62, Mitgründer der Hamburger IT-Firma WLP Systems, hat lange sein Team falsch geführt. Er merkte es erst, als gute Leute gingen, die Firma kriselte und er selbst erkrankte. Aufgezeichnet von Jelena Altmann, gelesen von Andreas Kurz. Impulse Juli 2022.
Ich gründete 2006 mit drei weiteren Partnern die Softwarefirma WLP Systems. Sie wuchs auf 24 Angestellte. Ich hielt mich lange für einen guten Chef. Und das war mein größter Fehler. Ich dachte, es reicht, wenn meine Bürotür immer offen steht und Mitarbeiter mit ihren Problemen zu mir kommen können. Doch die Stimmung im Team wurde mit zunehmender Firmengröße schlechter. Wir verloren Leute, Kunden wurden unzufriedener. Die Krise war sichtbar, aber einen Zusammenhang zu mir als Chef sah ich nicht. Der Tag der Erkenntnis kam am 6. Juni 2017. Ich fiel in der Firma wegen eines Hexenschusses aus, konnte weder sitzen noch liegen. Ich fing an, das Buch »Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer« von Stefan Mehrath zu lesen, am Notenständer, im Stehen. Da wurde mir klar, was schief lief. Ich las, was einen Unternehmer ausmacht. Demnach war ich keiner. Anstatt mich mit Strategiefragen zu beschäftigen, mein Team zu führen, es gab nicht einmal Mitarbeitergespräche, habe ich alltägliche Fachaufgaben erledigt und mich dabei völlig erschöpft. Natürlich ändert man sein Verhalten nicht, weil man ein Buch gelesen hat. Doch ich machte danach Fortbildungen, lernte Aufgaben zu delegieren, Mitarbeitern zuzuhören und sie zu fördern. Mein Wandel zum echten Unternehmer dauerte etwa 2 Jahre. Ich bin dankbar, dass ich die Reise machen durfte, sonst wäre ich nicht da, wo ich bin. Früher haben wir kaum Gewinn gemacht, heute erzielen wir eine Umsatzrendite von 20%. Ich werde die Leitung der Firma im Herbst 2022 an 2 Mitarbeiter übergeben und ein neues Unternehmen aufbauen.